Herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Think Tank Summer Special. In Teil 1 unseres Summer Specials haben wir uns mit den ersten Folgen von Think Tank beschäftigt, 1 bis 8. Und diesmal geht es um die Folgen 9 bis 17, die wir bisher gemacht haben. Dann sind wir eh schon durch. 17 haben wir insgesamt bisher gehabt. Thema sind Wahrnehmung und Arten, wie wir urteilen, liebe Eva.
Genau so ist es schon. Ich freue mich sehr. Und interessant ist, wir haben wieder einige Rückmeldungen bekommen und ich beschäftige mich ja auch immer wieder mit dem Thema Generationen, also sozusagen die Unterschiede der Generationen. Zuletzt hatten wir ja durchwegs Rückmeldungen von 50 plus Menschen, so wie ich auch. Ich oute mich wieder mal. Ich glaube, eine Person war dabei das letzte Mal so um die 40 und diesmal sind es eher jüngere Menschen. Es freut mich total, so zwischen 20 und 42 waren die Menschen, die uns diesmal Feedback gegeben haben.
Haben wir einen guten Mix an Zuhörern und Zuhörerinnen, muss
ja,
man sagen.
Ja, das freut mich auch. Wir sprechen unterschiedliche Generationen an.
Falls ihr sie noch nicht kennt, das war die Stimme der großartigen Eva Maria Sator, die bei uns als Durchdenkerin fungiert und als Bewusstmacherin. Und damit starten wir rein in unser zweites Summer Special.
Joe, kannst du dich noch erinnern? Nur kurzes Recap jetzt für alle, weil Wahrnehmung ist ja, hat uns 8 Folgen lang beschäftigt. Welche 9 Sinne? Wir haben uns mit 9 Sinnen beschäftigt. Machen wir es gemeinsam.
Machen wir es gemeinsam. Also das sind die 5 Basissinne, wie ich sie nenne, seit du mir 9 insgesamt gesagt hast. Die 5 Basissinne sind ja die man von in der Schule schon lernt. Ne? Also der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn, der... Jetzt hänge ich schon wieder.
Das Gehör
und natürlich der Sehsinn.
So ist es. Perfekt. Und ich habe dann noch ergänzt den Temperatursinn oder auch Wärmesinn.
Wärmesinn, genau. Dann hast du den Gleichgewichtssinn.
Genau.
Dann haben wir noch gehabt den Bewegungssinn.
Wow.
Und den Lebenssinn, oder?
Und perfekt.
Ohne Schummelzettel.
Ohne Schummelzettel, das muss ich jetzt wirklich bestätigen.
Dafür ist mir wieder das Gehör abgegangen. Das war damals auch bei den 5 Sinnen so, oder? Wie man das erste Mal...
Ja. Glaub,
das ist mir auch das.
Und obwohl du aber gesagt hast, du bist ein auditiver Typ.
Ja, das ist
extrem
ganz komisch.
Spannend. Ja.
Also wirklich.
Gut, und Folge 9, da war die allererste zum Thema Wahrnehmung, haben wir so den allgemeinen Begriff geklärt, also allgemeine Definition, Wahrnehmung als Vorgang, ein Objekt mittels eines Wahrnehmungsorgans in unser Innenleben als Abbild aufzunehmen. Klingt super abstrakt, aber ist sozusagen allgemein, weil wenn wir sehen, nehmen wir ein Abbild herein. Und diese reine Wahrnehmung, also wirklich einmal nur das zu beschreiben, was da in uns landet, wäre die reine Wahrnehmung. Und die zu unterscheiden von der Interpretation oder von den Urteilen, die wir dann fällen, das haben wir schon in dieser ersten Folge besprochen. Und da haben wir auch eine Übung dazu gesagt, weil hier geht es ja jetzt um die Übungen. Und zwar eben sich zu beobachten im Alltag, gelingt es mir, die Wahrnehmung von der Interpretation oder Bewertung zu unterscheiden, weil wir ja so schnell in eine Bewertung gehen. Du hattest damals ein sehr gutes Beispiel parat mit dem Krapfenmann, der
genau,
da plötzlich reingeschneit ist. Für alle, die es hören wollen, hört die Folge 9 nochmal nach. Aber zur Übung, die Trennung der Wahrnehmung von der Interpretation, haben wir ein sehr schönes Feedback von Julian bekommen.
Ja, der schreibt, das erlebe ich oftmals bei Aussagen in Bezug auf das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, beispielsweise bei der Aussage, das ist jetzt aber echt schlecht gelaufen. Die wahrgenommene Aussage ist in Bezug auf die persönliche Arbeit völlig wertneutral gemeint. Die Interpretation des Empfängers ist oftmals, dass es sich um eine direkte Kritik handelt. Emotionale Reaktion auf Gesagtes, statt die Aussage rational aufzufassen und die Botschaft von der Interpretation zu trennen.
Ja, also er hat offensichtlich erlebt oder selbst einmal gesagt, das ist jetzt aber schlecht gelaufen im Arbeitskontext und sein Vis-à-vis hat das irgendwie die falsche Kehle bekommen. Emotionales Urteil
ja.
Und möglicherweise, ich kenne das schon von mir, dass ich mich dann manchmal angegriffen fühle, wenn irgendwer anderer etwas behauptet oder sagt. Und wenn ich dann nochmal drüber reflektiere, denke ich mir, hey, da war ja eigentlich gar kein konkreter Vorwurf drin.
Mhm.
Also diese Neigung, sofort das persönlich zu nehmen.
Ja, man fühlt sich schneller angegriffen, als oft angegriffen wird, glaube ich. Ja.
So ist es. Danke, Julian, für diese Rückmeldung. Freut uns sehr. In Folge 10 und 11 haben wir ja dann nach innen geschaut. Also so dieses Thema Innenwahrnehmung, jetzt nicht körperlich, also nicht so... lebenssinnmäßig, kommen wir später noch dazu, also wie fühle ich mich, was spüre ich körperlich, aber dieses Denken, Fühlen und Wollen innerlich sozusagen wahrzunehmen. Wie reagiere ich eben auf eine wahrgenommene Situation? Wir haben das auch Seelenkräfte genannt oder seelische Vorgänge, dieses Denken, Fühlen und Wollen. Also da haben wir ja erklärt, dass wir ein bewusstes Ich haben und wir haben das auch bewiesen in einem Experiment, das wir gemacht haben. Für alle bitte gerne nachhören, das kann man in der Folge 10 nachhören.
Mhm.
Das ist so eine Art Metaposition, in die wir gehen können und aus der heraus wir eben uns bewusst machen können, was sind jetzt meine Gedanken, was sind meine Gefühle und auch was war mein Verhalten und dahinterliegend eben mein Wollen. Und bei den Gedanken haben wir das dann auch noch ergänzt. Es gibt auch Menschen, die haben eher Vorstellungen, die haben ein bildhaftes Denken. Also es gibt Gedanken und Vorstellungen. Und bei den Gefühlen haben wir dann auch noch erwähnt, dass oft zuerst einmal diese Körperempfindungen ein Thema sind. Kalt, warm, spitz, stumpf. Und dass die Gefühle dann eher so die Reaktion darauf sind, das Einordnen, ist mir das angenehm oder unangenehm, macht es mir Freude, ärgert es mich. Also das waren so die Unterscheidungen. Und dazu haben wir dann eine Übung gebracht und die Übung war eine Reflexion, dass man sich hernimmt im Alltag, also wenn ich eine schwierige Situation erlebt habe, Stress oder auch einen Konflikt, dass ich mir da überlege, erster Schritt einmal, was ist da genau passiert in der Situation und das möglichst beschreibend, also nicht bewertend, sondern beschreibend. Kann sich erinnern, Videotechnik war so das Schlagwort.
Ja, Videotechnik, genau so hat es geheißen, ja, stimmt.
Ja, als Bild, ihr sitzt im Kinosaal und schaut auf die Leinwand und beschreibt quasi jemanden, der neben euch sitzt, möglicherweise der die Augen zu hat oder blind ist. Was läuft da am Bildschirm ab? Beschreibend, nicht bewertend, um eben Wahrnehmung von Interpretation und Bewertung zu trennen. Zweiter Schritt der Übung war eben so diese Innenschau. Was ist in der Situation in mir vorgegangen? Was habe ich mir gedacht? Oder welche Vorstellungen waren da? Zweitens, was habe ich gefühlt? Und da kommt man oft eher über diese Körperempfindungen zuerst mal dorthin, dass man sagt, ha, das Gefühl dazu war vielleicht Ärger ja, oder Zorn oder Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Also es gibt ja verschiedenste Gefühle. Und der dritte Schritt ist, wie habe ich mich verhalten und was waren möglicherweise auch dahinterliegend meine Absichten, meine Motive, also mein Wollen. Zweiter Schritt. Dritter Schritt war die Reflexion darüber. Wenn ich mir das dann bewusst gemacht habe, vielleicht auch notiert habe, sag, aha, interessant, so war meine Reaktion in der Situation. Was könnte ich denn in Zukunft möglicherweise anderes denken oder auch tun? Ja, ich kann mir keinen Befehl geben, dass ich was anderes fühle,
ja.
Aber übers Denken und übers Tun haben wir gesagt, haben wir dann Ansatzpunkte gewonnen. Mhm, du hast das genau. Bei deinem Beispiel auch sehr schön, dass du eigentlich für die Zukunft, noch souveräner zu handeln. Du hast eh sehr souverän in deiner Stresssituation gehandelt.
Ja, also, wo ich gesagt habe, sich selbst mal fragen, würde mich das in einem Jahr noch so belasten?
Das war ein super Input. Ja. Ja, also dieses, und dann drauf zu kommen, okay, in einem Jahr würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr so drüber ärgern.
Wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern, an diese jetzige Situation, die mich momentan so arg beschäftigt.
Was du ja dadurch tust, ist auch mehr Distanz zu der Situation herzustellen. Weil du sagst, in einem Jahr, wenn ich dran denken würde, dann kann ich eigentlich gleich damit anfangen.
Ja.
Also, oder aufhören, dass es mich beschäftigt. Gut, also das ist die Reflexion und Schritt 4 wäre dann, eben genau das, worauf ich selbst komme, umzusetzen, auszuprobieren im Alltag, wenn wieder so eine Situation ist. Und dann aber wieder die Schleife zu machen, was erlebe ich dabei? Ja, was denke ich dabei? Was fühle ich dabei? Wie geht es mir dabei? Wie geht es auch anderen? Weil so passiert Lernen, nur wenn ich diese Erfahrungsschleife habe. So, das war jetzt ultimativ abstrakt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an die Übung oder es war jetzt konkret genug. Wir haben auf jeden Fall ein Feedback von Michael.
Ja, und der schreibt, mein Feedback bezieht sich auf die Folgen 10 und 11. Ich fand die Wahrnehmungsübung hier sehr interessant, eben das Bewusstmachen von Denken, Fühlen und Wollen, beziehungsweise auch das Finden neuer Denkweisen. Für mich war das wirklich das persönliche Highlight bislang. Ich habe die Wahrnehmungsübung zur Entscheidungsfindung in einer Situation eingesetzt, in der von der sachlichen Seite her die Problemlösung relativ klar und machbar war. Allerdings, das Gefühl kein Gutes war, das umzusetzen, das hat mir eine Unruhe bereitet. Um jetzt aufs Wollen zu kommen, ich möchte einerseits das Problem lösen, aber es soll natürlich andererseits nicht zu einem Manko in meiner Lebensqualität werden. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Gibt es da eine Art vertiefende Übung, wie man sich stärker mit dem eigenen Wollen beschäftigen kann, um eine Entscheidung zu treffen, die für einen selbst die beste ist? Danke im Voraus, macht's bitte weiter so, wirklich toller Podcast.
Schöne Rückmeldung von Michael, vielen Dank. Auch eine Frage uns mitgegeben.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Ja.
Genau. Und weil ich in so einer Situation immer gern kläre und nachfrage, was versteht oder was meint der Michael jetzt mit dieser Bitte nach einer Übung, die sich mit dem Wollen beschäftigt. Weil das Wollen, nur nochmal zur Wiederholung, das haben wir ja so definiert, das ist am schwierigsten greifbar, was wir eigentlich, diese Willenskraft, die Willenskraft ist ja diese Umsetzungskraft, mit der wir dann ins Handeln kommen. Ja. Beispiel Silvester, wir haben sehr viele Vorsätze, das passiert in unserem Denken, der Vorsatz, wir nehmen uns etwas vor, das Motiv ist da für die Handlung und ich glaube, es kennt jeder, dass er dann übers Jahr hinweg den einen oder anderen Vorsatz vergisst oder halt nicht umsetzt. Ja, und
es passiert meistens im Jänner schon, dass die Vorsätze über Bord geworfen werden,
genau. Wie man sie vornimmt. Und das ist diese Willenskraft, aber ich habe nachgefragt bei ihm und er meint natürlich mit dieser Übung oder mit dieser Frage, er möchte sich klarer werden, was er eigentlich wirklich will, wohin er auch will, welche Richtung. Und ich habe da auch ein bisschen nachgefragt, das war eine Entscheidungssituation für eine berufliche Entscheidung. Ja. Geht er in eine Richtung, also nimmt er ein Jobangebot an. Sehr interessant, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit ihm da kurz telefoniert habe, war ich gerade beim Schreiben der Urteilsarten und Formen. Und das Interessante war, dass wir dann herauskristallisiert haben, seine Entscheidung, so wie er es beschreibt, rein sachliche Argumente hat er total viele gefunden, die für diese Variante gesprochen haben, für diesen Job. Aber er hatte ein ungutes Gefühl. Mhm. Und die Übung, die ich ihm da einfach wieder mitgegeben habe, ist genau die, zu der er Feedback gegeben hat, nämlich wieder in mein bewusstes Ich zu gehen, sowas wie runterzuschauen auf mich selbst, aber auch auf mein Umfeld, auf meine Familie, es sind ja noch andere beteiligt, aber auch im Job die Menschen. Und dann versuchen zu klären, welche Gedanken kommen denn mit diesem Gefühl einher, was steckt denn da dahinter? Ja? Weil ein Stück weit hat er berechtigt ein ungutes Gefühl gehabt, weil er ist dann so draufgekommen, einerseits er hat ein Zukunftsbild entwickelt, wo er sich sieht in ein paar Jahren. Und er hat gemerkt, dass wenn er sich so rational sachlich entscheiden würde auf Basis dieses sachlichen Urteils, würde sich eigentlich weg von diesem Zukunftsbild bewegen. Also würde keinen Schritt hinzu machen. So hat ihm dieses ungute Gefühl das eigentlich angezeigt. Ja? Und ist auch draufgekommen, er hat gewisse Werte, die er zum Teil dort nicht leben könnte. Ja? Auch so Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Mhm. Und er ist auf ein, zwei Glaubenssätze gestoßen, warum er so geneigt schnell entschieden hätte, den Job anzunehmen. Also er hat viele Erkenntnisse gehabt, jetzt geht es nur darum, dann das umzusetzen. Ja. Also es geht jetzt eigentlich um die Willenskraft, dass er das, worauf er draufgekommen ist, ja, dass er nämlich eigentlich dort Nein sagt oder Nein so nicht und dafür eher einen Schritt Richtung mehr Selbstständigkeit geht. Und das gilt es jetzt dann umzusetzen, ja, auf die Straße zu bringen.
Aber schön, diesen Überblick zu haben, dass ich, wenn ich da mir irgendwas denke, was ich umsetzen will, die Konsequenzen auf der anderen Seite auch zu sehen. Ja, zu sagen, was würde denn das bedeuten,
genau,
dass ich wirklich diesen Überblick habe. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann nicht so stur in eine Richtung läuft.
Genau, das hast du total richtig erkannt. Wer ist aller beteiligt auch? Weil er hat zwar gefragt, wie kann ich herausfinden, was ist für mich das Beste, aber letztendlich ist es dann auch darum gegangen, was ist für mich und meine Familie das Beste, aber auch für diesen Arbeitgeber, ja, da hat er auch eine Beziehung hin, da kennt er die Leute. Also das alles unter einen Hut zu bringen, ja, wie du sagst. Genau. Das hilft, diese Übung hilft dazu. Das war das Feedback von Michael. Nochmal vielen Dank dafür. Folge 12, da sind wir dann weitergegangen zu den Sinnen Riechen und Schmecken. Als Übung, kannst du dich noch erinnern, Joe, was wir da als Übung mitgegeben haben?
Diese 5 Geschmacksrichtungen mal für sich nachzuempfinden.
Ja.
Ja. Wo man gesagt hat, es gibt ja 5 Geschmacksrichtungen, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami.
Ja.
Ja. Wo wir gar nicht wusste, was Umami ist, aber ich glaube, scharf ist es, aber scharf ist es ja nicht, haben wir dann festgestellt, sondern Umami ist ja die 5. Geschmacksrichtung. Ja.
Genau, und unsere Übung war, bei jedem Essen kann man das im Grunde machen, versuchen herauszuschmecken, was ist es jetzt, was ich gerade schmecke oder welche Mischung. Mhm. Also ihr könnt es auch nochmal nachhören, Folge 12, was Umami genau ist für all jene, denen das nichts sagt, so wie uns zweien, oder?
Genau, ja.
Bevor also wir das erarbeitet haben.
Ich war sehr überrascht, ja, dass es Umami überhaupt gibt und was das sein soll, aber?
Ja, und eine Steigerungsform der Übung wäre dann einfach auch mit verbundenen Augen, kann man auch nochmal, weil manchmal, wenn man andere Sinne ausschaltet, kann man auch besser schmecken. Folge 13, wir haben da leider keine Rückmeldung dazu bekommen, macht aber nichts. Wir haben viele andere Rückmeldungen bekommen. Folge 13 haben wir dem Sehen und dem Hören gewidmet. Und da haben wir viele Übungen mitgebracht. Eine war das sogenannte Palmieren.
Oh ja.
Ja. Da gibt es sogar ein Foto von uns auf Facebook, wie wir das machen.
Ja, stimmt. Es hat sehr gut getan. Das Palmieren war echt hat sehr entspannt.
Ja, man soll es öfter tun.
Ja.
Ich sage nochmal kurz, wie es funktioniert. Versuche es ganz kurz zu beschreiben. Man reibt seine Hände aneinander und dann, wenn die noch so richtig warm sind, gibt man die über die 2 Augenhöhlen. Also nicht, dass man die Augen richtig zerquetscht, sondern wie so eine Höhle und so, dass kein Licht durchkommt. Und man lässt sich so ein bisschen, man neigt sich so hinein in diese Handschüsseln und macht auch die Augen zu und entspannt sie. Weil die Wärme und die Dunkelheit und das einfach eine Minute, eineinhalb halten und dann erst langsam wieder Hände lösen und Augen öffnen und mal wahrnehmen, was passiert. Dann haben wir noch eine Augenübung gehabt, nämlich die für die Schasaugerten unter uns oder die jetzt langsam, so wie ich, schon ziemlich altersweitsichtig werden, nämlich die sich da als Training für diesen Augenmuskel eignen, der ja verantwortlich ist für diese Adaption des Auges auf Weit- und Naheinstellungen.
Und da muss ich jetzt gestehen, ich habe die Übung nicht gemacht, ja, obwohl ich gesagt habe, ich merke es schon, diese Altersweitsichtigkeit, und trotzdem bin ich da säumig. Ja. Also sollte ich mich wirklich mal dran setzen?
Ja, solltest du schon. Ich habe sie 2-3 Mal gemacht, aber ich sage auch, ich mache sie zu wenig oft. Die Übung geht so, ihr müsst schauen, sitzen oder stehen und den Kopf aber grundsätzlich gerade halten. Der Kopf soll nicht bewegt werden, und dann macht man 6 Durchgänge von Bewegungen mit den Augen. Und zwar zuerst die Augen 12 Mal von oben nach unten schauen, bei offenen Augen, und dann 12 Mal bei geschlossenen. Und dann 2. Durchgang von rechts nach links bewegen, also die andere Achse. 3. Durchgang rechts oben nach links unten. 4. Durchgang links oben nach rechts unten. Und dann 5. Durchgang einmal im, also auch alles immer 12 Mal. Im Uhrzeigersinn 12 Mal mit offenen und geschlossenen Augen. Und der 3. Durchgang gegen den Uhrzeigersinn mit offenen und geschlossenen Augen. Und dazu haben wir Feedbacks. Ich glaube sogar 2 Feedbacks.
Ja, Joe. Man merkt, unsere Hörer und Hörerinnen sind nicht so faul wie ich. Ja, die machen diese Übungen wirklich gut so. Der Florian hat geschrieben, die Übung mit den Augen ist sehr anstrengend. Ich hatte zwischendurch etwas im Auge und ab der Hälfte musste ich immer bei der Durchführung mit den geöffneten Augen sehr stark blinzeln.
Okay.
Und die Lea schreibt, ich fand die Übung mit den Augen echt anstrengend. Also beide finden es anstrengend. Ja. Ich musste mich sehr konzentrieren, dass ich die Übung genau jeweils 12 Mal mache. Zudem habe ich wahrgenommen, dass meine rechte Kopfseite hinter dem Auge leicht geschmerzt hat bei den Übungen. Die Durchgänge mit geschlossenen Augen sind nochmal deutlich anspruchsvoller als mit offenen Augen, da ich hier gewisse Fixpunkte visieren konnte. Bei der Durchführung mit den geschlossenen Augen musste ich mich noch konkreter auf die genauen Bewegungen konzentrieren.
Ja, also mir geht es auch so, mit geschlossenen ist es total schwer. Mir fällt immer schwer, die Augen wirklich geschlossen zu halten, weil die blinzeln dann immer so ein bisschen auf, ja, bei der Bewegung. Ja, wenn es schmerzt, dann merkt man, dass an der Stelle offensichtlich der Augenmuskel mehr trainiert werden muss. Also da ist er halt schon ein bisschen eingerostet. Mhm. Das wäre so meine Rückmeldung an die Lea. Dranbleiben, auch wenn es weh tut, und ein paar Mal öfters ausprobieren und schauen, ob es dann noch immer weh tut. Es müsste besser werden. In der Folge haben wir dann noch eine Übung oder 2 noch zum Thema Gehör gemacht. Und zwar war da eine Übung, eine Anregung, ein Lied zu hören, was schon melodiöser ist, also mit so einem vielleicht längeren Ton am Ende. Also dann diesen letzten Ton so ein Stück weit wie bis in die Unendlichkeit hinein hören. Also sich darauf zu konzentrieren, wenn er noch klingt, aber dann auch so, als würde man ihn noch weiterhören. Und auch dazu haben wir ein Feedback.
Ja, und zwar von der Anna, die schreibt, ich habe die Übung mit dem Nachklingen lassen des letzten Tons eines Liedes ausprobiert. Anfangs ist mir das eher schwer gefallen. Je öfter ich das ausprobiert habe, desto leichter ist es mir gefallen. Insgesamt eine interessante Beobachtung, dass man den letzten Ton eines Liedes unendlich hören kann, ohne dass dieser noch von außen abgespielt wird.
Ja, ich finde das auch interessant, dass das möglich ist. Was das dann ist, was man da hört, das ist eigentlich ein Mysterium.
Ja.
Ein innerer Ton. Apropos dazu noch eine weitere Übung, eine regenerative Wahrnehmungsübung. Vor allem in der Natur kann man die machen, im Park oder im Wald. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Geräusche. Und dann mal einfach wahrnehmen, wie viele Geräusche, unterschiedliche Geräusche, höre ich da denn? Also ein Rascheln, ein Vogel, verschiedenste Vogelstimmen. Und je mehr man hört, umso mehr übt man auch dieses differenzierte Hören und man trainiert eben den Gehörsinn dadurch, und gleichzeitig soll das auch regenerieren. Ja, Ziel wäre, auf 10 bis 14 verschiedene Geräusche zu kommen. Das ist ganz schön viel.
Das finde ich auch, also gleichzeitig das alles wahrzunehmen, also und unterschiedlich wahrzunehmen, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ja.
Ich bin mal bis jetzt auf maximal 8 gekommen, aber immerhin, ich sollte und werde weiter üben. Folge 14, Tastsinn war das Thema. Die Haut als größtes Wahrnehmungsorgan, 1,5 bis 2 Quadratmeter Größe, so eine Haut eines erwachsenen Menschen. Und wir haben in der Folge dann auch die Wahrnehmungstypen, die unterschiedlichen, besprochen. Joe, kannst du dich noch erinnern, da war zu Beginn diese Übung, wo ich erfahren habe, das kommt doch aus der Hospizausbildung, wo man so ein bisschen lernt, wie nah kann ich da denn einem Menschen kommen, der auch nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr spricht oder das ausdrückt, wie angenehm oder unangenehm ihm das ist oder ihr. Dass man das übt, ein Gespür dafür zu bekommen, wie nah kann ich jemandem kommen, das ist ja unterschiedlich. Und dazu, also zu dieser Übung mit dem Raumempfinden, haben wir auch eine Rückmeldung bekommen.
Die Sophie schreibt, wir beobachten im Alltag, dass man durchaus wahrnimmt, was für unseren Gegenüber eine angenehme Distanz ist. Allerdings kann man auch beobachten, dass einige Menschen dafür überhaupt kein Gefühl haben und einem viel zu nahe kommen, sodass eine unangenehme Distanz entsteht.
Spannend, ja. Kann ich nachvollziehen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, wobei man da eben sagen muss, dass der oder diejenige, die einem da so nahe kommt, dieses Raumempfinden halt anders hat und für den ist es halt nicht unangenehm.
Ja.
Aber ja, ich kenne ja. Das, ich habe es auch damals bei dieser Folge zu dir gesagt, wenn man immer wieder noch einen Schritt weiter zurückgeht und der andere kommt trotzdem immer nach, also es ist schon unangenehm, finde ich auch.
Es ist unangenehm, ja, und es ist so komisch, dass man dann so gehemmt ist, das auch anzusprechen. Weil im Grunde kann man sich ja bewusst machen, dass die Nähe einem unsympathisch ist, also emotional, ästhetisches Urteil, das ist mir unangenehm, da ist mir wer zu nah. Aber das heißt ja nicht, dass der Mensch mir unsympathisch sein muss oder ist.
Wobei, wenn ich zurückgehe, signalisiere ich doch eigentlich auch, dass mir das vielleicht jetzt ein bisschen zu viel, also auch wenn ich
stimmt,
nicht anspreche.
Stimmt, nonverbale Kommunikation.
Aber ich würde schon sagen, ja. Bisschen fein empfinden sollte man da auch haben. Also von der anderen
du
Seite,
hast
okay,
recht,
es geht
recht.
Dann zurück, dann gehe ich vielleicht jetzt nicht mehr nach. Aber ist nicht bei allen so.
Ja, und möglicherweise hat der oder die dann gar nicht die Wahrnehmung. So.
Ja.
Das sind wir wieder bei der Wahrnehmung. Ja, es kann sein, dass es ihm wurscht ist oder ihr, aber vielleicht eben bekommt es ist gar nicht bewusst, dass du jetzt zurückgehst, weil es dir zu nah ist, sondern denkt sich, na geh, ja, also ich möchte ja nah sein, ich gehe weiter.
Das werden die Menschen, die sind das gewöhnt, dass alle Leute immer weiter weggehen, deshalb merken sie es vielleicht gar nicht so.
Ja, stimmt. Weil das ist so ein normales.
Genau, ja, das ist ein normaler Vorgang.
Ja. Und in der Folge haben wir dann auch noch die verschiedenen Wahrnehmungstypen besprochen, wobei die Abkürzung WAKOK für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, wobei wir uns ja auf die ersten drei konzentriert haben, visuellen Typ, auditiv und kinästhetisch, genau. Da haben wir auch theoretisch gesagt, da kann man drauf achten, was trifft auf mich zu, auch in der Sprache, kannst du dich erinnern, Joe?
Ja. Ja. Natürlich. Und wir haben auch festgestellt, dass niemand nur ein einziger Typ ist eigentlich, sondern man hat, ist immer so eine
richtig.
Mischform, aber man hat eine Tendenz.
Man hat eine Tendenz. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder in einem Buch gelesen, das müsste ich jetzt auch wieder nachprüfen, aber da hat ein Autor gesagt, das ist auch das mit den Lerntypen, dass das wissenschaftlich gar nicht hundertprozentig nachgewiesen ist. Also dass man sozusagen so ein Lerntyp ist, nur kinästhetisch, ebenso wie du sagst, Mischtyp. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Veranlagung. Aber je mehr wir unsere Sinne schulen und dazu dient ja auch ein bisschen unser Podcast, deswegen haben wir so viel drüber geredet und uns das bewusst zu machen, uns darauf zu konzentrieren. Ich glaube, umso breiter werden wir da auch aufgestellt sein mit den verschiedensten Wahrnehmungstypen. Und eine Übung haben wir dann am Schluss, noch eine letzte zum Tastsinn auch mitgegeben. Kannst du dich erinnern?
Ich weiß jetzt nicht genau, welche du meinst. Ja,
weil eben, in der Folge waren echt viele auch in diesen zwei Folgen.
Bei den Sinnen haben wir generell sehr viel Übungen
genau,
gemacht,
weil es ja eben dadurch erlebbar wird. Und zwar ähnlich wie beim Geruch und Geschmack haben wir gesagt, man könnte zu zweit hergehen, einer verbindet sich die Augen und die andere Person sucht irgendwelche Gegenstände heraus, wo man sich denken könnte, der andere weiß nicht ad hoc, was das ist. Und dann, um wirklich einmal mit verbundenen Augen nur sich aufs Tasten konzentrieren zu können und was entstehen für Empfindungen oder Gefühle. Und dazu haben wir lustigerweise auch eine Rückmeldung.
Marc schreibt zum Gegenstände ertasten, Objekt Klebefilm. Er sagt, der Klebefilm hat sich unangenehm angefühlt, da er klebrig war, auch weil es keine feste Form war, sondern instabil. Und dann hat er noch ein zweites Objekt gehabt, nämlich einen Zigarrenschneider. Und er sagt, im Vergleich zum ersten Objekt ein angenehmes Gefühl, da das Objekt eine glatte Oberfläche hatte und ein fester Gegenstand ist.
Okay, ja, Zigarrenschneider. Klebefilm, ich glaube, das muss jemand aus Deutschland gewesen sein, der uns da gegeben
ja, genau.
hat. Oder was sagen wir dazu? Tixo ist halt eine Marke.
Dann würden die Deutschen Tesa sagen, wenn wir schon bei den Marken sind.
Stimmt, was sagen wir eigentlich dazu? Klebeband, oder?
Klebeband, ja. Aber es ist einer der Gegenstände, wo sich einfach die Marke so etabliert hat. Gibt es ja so ein paar solche Sachen.
Ja, stimmt, stimmt. Ja.
Maggi, Soletti.
Ja.
Ohne Werbung machen zu wollen, aber das sind die Marken, die einfach in unseren Köpfen sind.
Das stimmt. Aber ich kann dieses unangenehme Gefühl nachvollziehen, weil wenn man so auf was Pickiges greift, denkt man sich, ist das was Dreckiges?
Ja.
Folge 15, Wärmesinn. Da haben wir ein Experiment beschrieben und auch dazu haben wir Feedback, nämlich von zwei Menschen, die das ausprobiert haben. Könnt ihr euch erinnern, das waren drei Gefäße oder Kübeln, in einem ein heißes Wasser, sehr heißes Wasser, in einem ein recht kaltes Wasser und im dritten Kübel lauwarmes Wasser. Genau, und man sollte zuerst mal 20 bis 30 Sekunden jeweils die linke Hand in ein sehr heißes und die rechte in das kalte halten, zum Beispiel aushalten 20, 30 Sekunden und dann beide Hände in dieses lauwarme Wasser geben. Wir haben zwei Rückmeldungen.
Niki schreibt, anfangs fühlt es sich so an, als ob man aus dem Gleichgewicht kommen würde, da die Signale widersprüchlich sind. Man gewöhnt sich dann aber relativ schnell dran, ca. 35 Sekunden in getrennten Gefäßen. Dann beide Hände in die mittlere Schüssel, hier wieder die gleiche Beobachtung. Für eine Hand fühlt es sich warm an, zuvor kalt, und andersherum. Auch hier wieder zunächst widersprüchlich, bis es sich angleicht.
Und Chrissy schreibt, zu Beginn hatte ich ein komisches Gefühl, als beide Hände in den unterschiedlichen Schüsseln waren. Eine heiß, eine kalt. Nach einigen Sekunden gewöhnt man sich an die unterschiedlichen Temperaturen. Sobald man beide Hände gemeinsam in die Schale mit lauwarmem Wasser gibt, fühlt es sich für die im zuvor kalten Wasser wärmer an, für die im zuvor heißen Wasser kälter. Aber auch hier gewöhnt man sich nach einigen Sekunden an die Temperatur.
Also es haben beide das Gleiche beobachtet.
Ja, und dieses Eichen, was wir angesprochen haben. Mhm. Ne? Also, aber es ist möglich, mit einem und dem gleichen Körper oder mit zwei Körpern unterschiedliche Temperaturen wahrzunehmen. Und dass dann sozusagen, wenn beide Teile in der gleichen Temperatur sind, ist es irgendwie irritierend und unterschiedlich, ja, bis sich das angleicht.
Ja. Das ist eine sehr interessante Übung, ja, dass man den Körper so, dass man sich so täuscht im eigenen,
ja,
Körper. Ja,
ja, man trickst sich irgendwie aus. Keine optische Täuschung, sondern eine Wärmetäuschung sozusagen. Ja, und wir haben auch aufgefordert allgemein, weil der Wärmesinn ja was nicht so Bekanntes war oder ist, ist noch nicht so weit verbreitet, obwohl Naturwissenschaften auch schon das herausgefunden haben, dass man einfach eine Woche lang auch mal die Wahrnehmung nur drauf richtet. Ja, wann ist man heiß, wann ist man kalt, wie gleiche ich das aus, was brauche ich auch? Der Körper zeigt es ja dann auch an.
Ja.
Also wirklich wahrnehmen, dass man einen Wärmesinn hat, das war auch so eine Übung, eine allgemeine. Und genauso war es dann in Folge 16, wo wir Gleichgewichts-, Bewegungs- und Lebenssinn, da haben wir die zusammengezogen in einer Folge. Wir sind ins Thema hineingestartet mit einer Übung zum Gleichgewichtssinn. Gibt es auch ein lustiges Foto,
ja,
von uns. Und die Übung war einfach, sich auf einem Bein hinzustellen und mal zu sehen, wie leicht fällt mir das. Und dann eine Steigerungsstufe, nämlich, wenn mir das eh schon recht gut gelingt, die Augen zu schließen und das auch zu machen mit geschlossenen Augen, diesen Einbeinstand.
Was deutlich schwieriger ist.
Genau, deutlich, ja, schwieriger, und ich glaube, das sieht der Hannes auch so, der uns was dazu geschrieben hat.
Der schreibt, zum Einbeinstand mit offenen und geschlossenen Augen. Die Übung war wirklich interessant. Ich mache ab und zu Yoga und so ist mir der Einbeinstand mit offenen Augen überhaupt nicht schwer gefallen. Ich konnte recht schnell einen fixen Stand gewinnen. Anders war das mit geschlossenen Augen und das hat mich fasziniert. Ich bekam sowas wie ein Schwindelgefühl, mein Körper begann zu schwanken und meine Fußmuskulatur musste sofort mehr arbeiten, um auszubalancieren und einen festen Stand zu gewinnen. Das war auch ohne ab und zu an die Wand daneben zu greifen, um Halt zu gewinnen, nicht möglich. Das war mir bisher nicht bewusst, dass das Sehen beim Balancieren so eine große Rolle spielt. Ich habe das dann noch ein paar Mal ausprobiert und dann auch erlebt, wie hier Gleichgewichtssinn und Bewegungssinn zusammenwirken. Auch den Lebenssinn habe ich wahrgenommen, weil das Schwindel- und Drehgefühl war nicht angenehm. Ich möchte das jetzt weiter ausprobieren, weil ich gerne auch mit geschlossenen Augen gut balancieren können möchte. Das müsste ja trainierbar sein.
Stimmt, lieber Hannes. Ich glaube auch, dass das trainierbar, ja, ist und schön. Vielen Dank für die Rückmeldung und dass da gleich noch die anderen Sinne auch mit berücksichtigt wurden. Und also es stimmt ja, weil wenn einem schwindelig wird, das ist nicht angenehm.
Ja.
Und dieses in Bewegung kommen, dann ist das da auch der Bewegungssinn. Und er hat uns bestätigt, was wir ja gesagt haben, dass das Sehen so eine wichtige Rolle spielt, auch beim Gleichgewichtssinn. Ja, und eine allgemeine Übung in der Folge war eben auch gegen Ende, dass wir eingeladen haben, diese drei Sinne, die einem nicht immer so bewusst sind, im Vergleich zu diesen fünf bekannten Sinnen, nämlich Gleichgewicht, Bewegung und auch Lebenssinn, der ja auch für die Schmerzwahrnehmung zuständig ist, das mal im Alltag zu beobachten. Mhm. Wann kommt der irgendwie auch wieder zum Einsatz, dieser Sinn? Wann erlebe ich das? Weil wir bringen ja hier immer wieder sehr viel theoretisches Wissen. Ja, wir versuchen Beispiele zu bringen, aber wir bringen viel theoretisches Wissen. Und es ist so schön, wenn ihr, die uns dazu hört, das anwendet oder das auch überprüft im praktischen Leben. Ja, macht das Sinn? Stimmt das wirklich, dieses theoretische Wissen? Weil nur wenn sich's bestätigt dann im Leben, kann man auch sagen, ja, stimmt. Ist eigentlich richtig.
Ja.
Dazu dient das. Folge 17. Wow, heute ist es eh recht flott durchgegangen.
Ja, schon die letzte bisherige Sendung.
Folge bisherige 17, ja. Sendung, also vor dem letzten Summer Special, was wir schon gebracht haben. Und da ging es dann nicht mehr um das Thema Wahrnehmung, sondern eben um diesen nächsten Schritt, den wir allgemein schon so ein bisschen beschrieben haben in der allerersten Folge zum Thema Wahrnehmung mit der Interpretation. Aber wir sind da jetzt tiefer gegangen, haben verschiedene Arten, wie wir urteilen, beschrieben und haben auch ein bisschen ausgeholt, sind bei Aristoteles gewesen, bei Kant, bei der Kognitionspsychologie und sind dann bei einem einfacheren Modell gelandet, sage ich einmal, oder einer Struktur, wie wir Urteile unterscheiden. Joe, das ist noch so nah her, also kurz her, das weißt du sicher noch. Was waren da die Urteilsformen?
Die Sach- und Werturteile, oder?
Bingo, ja, genau. Okay. Also das war diese Zweiteilung. Ja. wo ich auch ganz schön jetzt Bezug nehmen kann zu dem Beispiel von Michael vorher, wo er gesagt hat, rein sachlich zu dieser Jobentscheidung, das war ganz klar die sachlichen Argumente. Das waren objektive Kriterien, die für den Job gesprochen hätten. Und trotzdem hat er sich nicht wohl gefühlt damit. Gefühl, also das war dann dieses ästhetisch-emotionale Urteil, ja, wo er sich Gedanken gemacht, ich fühle mich da nicht wohl, das passt dann doch nicht. Genau, ein Werturteil, da fühle ich mich nicht wohl. Und Werturteile kann man aber noch zweiteilen und sagen, die sind ja sehr subjektiv, da brauchen wir uns nicht streiten. Ja, also du fühlst dich wohl hier in dem Job als Radiomoderator. Ich finde es genial, dass ich da jetzt was dazulernen kann, mit dir Podcasts aufnehmen. Aber so den ganzen lieben langen Tag, das wäre nichts für mich.
Ja.
Ja, und da brauchen wir uns gar nicht streiten, weil das ist deine Vorliebe und meine ist halt dann so Unternehmensberatung und Coaching zu machen. Und die dritte Form wäre dann noch das moralische Urteil. Also das sind handlungsleitende Kriterien, wie unsere Werte, was ist gut, was ist schlecht, was ist uns wichtig, die da herangezogen werden, wenn wir etwas bewerten. Das Beispiel war ja der Autokauf,
genau.
Elektroautos, wo der Sohn sagt, na, also ich fahre nur Elektroauto, weil da trage ich zum Klimaschutz bei. So, und das waren diese verschiedenen Urteilsformen und auch da haben wir dann einfach nur eingeladen zu beobachten im Alltag, wann treffe ich so ein reines Sachurteil oder sind es nicht oft Mischurteile, wo einfach auch was Emotionales dazukommt oder auch was Moralisches?
Ja, wobei wir auch gesagt haben, dass ein reines Sachurteil wahrscheinlich sehr selten vorkommt,
sehr
weil
selten.
Immer die Emotion ja trotzdem irgendwo mitspielt. Ja.
Wo aber reine Sachurteile getroffen werden sollten, ist in der Wissenschaft, oder?
Ja.
Wenn ich auf der Suche nach der Wahrheit bin in einem Fachgebiet,
ja.
Da sollten die Emotionen, aber auch die Moralvorstellungen keinen Platz haben, weil
Nein.
dort will ich ja die Wahrheit, die Fakten finden. Super, aber Joe, wir haben dann eine Rückmeldung noch. Das hat mich total gefreut, ist recht spät reingekommen.
Ja, Lena und ihr Freund, die waren eingeladen bei seinem Cousin zum Grillen und sie hatten sich auch sehr darauf gefreut. Sie schreibt, spontan hat dann sein Cousin den neuen Nachbarn dazu eingeladen. Wir beide haben uns angeschaut und waren uns einig, muss das sein? Ich erlebte in mir ein antipathisches Gefühl, nicht gegen die Person, die ich ja nicht mal kannte, sondern auf die Situation gerichtet war. Ich nahm jedoch wahr, dass ich in meinem reservierten Verhalten doch diesen Nachbarn damit traf. Bewusst dachte ich mir, hey, lass dich mal drauf ein, der kann nichts dafür. Es wurde dann richtig nett und mir wurde bewusst, dass ich offener an kurzfristig veränderte Situationen rangehen darf und meine Vorurteile objektiv überprüfen darf.
Ja, sehr reflektiert, würde ich sagen. Also da kommt viel durch, schon diese Selbstwahrnehmung zu merken, okay, einerseits, oh, das ist mir jetzt nicht sympathisch, wenn da jetzt jemand dazukommt. Sich dann auch zu beobachten, dass ich so ein bisschen ein ablehnendes Verhalten habe und sich gleich schon wieder zu korrigieren. Ja? Also das ist eigentlich sehr toll, das ist schon der nächste Schritt. Eigentlich auch wieder eine Zusammenfassung, ich beobachte mich währenddessen, ich kriege mit, mir ist das nicht sympathisch, aber dann korrigiere ich mich und sage, hey, da kann ja nichts dafür, der Nachbar, der ist vielleicht eh ganz nett und ich sollte mal offen der Situation gegenüber sein und dann auch sozusagen die Erfahrung gleich zu machen, ist eigentlich gut gelaufen und es war dann netter als geplant.
War gar nicht so schlimm.
Kennst du so Situationen, wo du mit einer Erwartungshaltung oder Vorstellung wo reingehst und dann wird es doch ganz anders, egal in welche Richtung?
Das ist was Alltägliches, oder? Ich kann jetzt gerade ein Beispiel nennen, aber man denkt doch oft sich Sachen vor, man stellt sich Sachen vor, wie das werden wird und es kommt sowieso ganz anders.
Ja, stimmt.
Und auch sowas, dass man sich vielleicht nicht so wohl fühlt und sagt, na, möchte jetzt eigentlich nicht und im Endeffekt ist es dann oft wirklich halb so wild oder sogar sehr schön im besten Fall.
Ja. Es ist gut, sich auch das wieder bewusst zu machen, weil dann das nächste Mal, wenn man sich wieder mal im Vorhinein irgendwelche Gedanken und Sorgen macht, wie was wird, wenn man es nicht will, kann man sagen, hey, wieder deine Regel.
Ja.
Mache ich mir in einem Jahr noch darüber Gedanken?
Ja,
nein, sicher nicht.
Bestimmt.
Also, dann schlafe ich lieber gut und ruhig und mache mir keine Sorgen. Ja, das war es schon wieder, glaube ich, mit unserem Summer Special 2. Wir haben jetzt die Übungen wiederholt aus den Folgen 9 bis 17.
Somit hätten wir alle Übungen komprimiert durch, die wir euch ja nochmal so vorlegen wollten.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. In den Shownotes zu diesen zwei Summer Specials haben wir jetzt keine Kurzbeschreibung wie üblich, sondern da gibt es einfach nur ein kurz beschrieben, Bullet Point mäßig aufgezählt diese Übungen für euch.
Das ist ja auch eine feine Sache.
Ja, weil da kann man schauen, okay, was ist wo drinnen und kann dorthin sich vorscrollen. Ja, mit Minutenangaben werden wir es nicht schaffen, glaube ich.
Okay, ja, aber das kann ja jeder auch für sich dann nochmal ausprobieren. Ja, insofern wären wir durch. Das war das Summer Special. Wir starten dann im Herbst mit einem ganz neuen Thema.
Ja, und zwar geht es da um das Thema Weltbild. Persönliches Weltbild und dann in dem Zusammenhang auch Selbstbild und Menschenbild. Aus meiner Sicht ein ganz relevantes Thema und gerade jetzt an der Stelle macht es Sinn. Wir haben uns eben schon mit dem Thema Wahrnehmung intensiv beschäftigt, Urteilsformen, davor das Thema Zuhören, Glück und jetzt ist genau der richtige Moment, da anzuschließen mit diesem Thema. Warum? Das werdet ihr dann hören.
Aber man hört schon raus, die Eva bereitet sich schon vor. Ja, man merkt schon jetzt, sie hat schon gewisses Wissen dabei, aber natürlich erst, wenn alles gut recherchiert ist, dann geht der nächste Podcast online.
Recherchiert und dann auch in der Kürze wieder gut zusammengefasst für euch.
Und mit schönen Beispielen, damit man auch was anfangen kann. Gut, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Restsommer.
Auch von mir, alles Liebe.
Und wir hören uns beim nächsten Podcast.
Ciao.